1. Samuel 2, 1 bis 8a. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten, unter den Thron und der Ehre erben werden.
Ich möchte beten. Hab Dank für dein Wort, du guter Gott. Hab Dank, dass dein Wort lebendig ist und lebendig macht. Dein Wort schafft, was du möchtest. Es ist wirkmächtig. Und das möge es auch an diesem Sonntag heute sein. Es möge unsere Herzen berühren und uns froh machen und uns die Kraft der Auferstehung spüren lassen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, am Ostersonntag im Jahr 1518, so die Überlieferung, entstieg der Geistliche im vollbesetzten Baseler Münster seiner Kanzel und rannte wie ein Schwein quiekend auf allen Vieren durch das Mittelschiff. Zu viel Messwein nach der Abstinenz? Nein, was sich hier abspielte, das gehörte im Mittelalter zum üblichen Osterlachen. Die Gläubigen sollten die Angst vor dem Tod regelrecht weglachen. Schließlich hat Jesus den Tod besiegt. Die Angst vor dem Tod, dem Endgericht und der aus möglichen folgenden Höllenstrafe war in diesen Tagen noch allgegenwärtig, wie wir beispielsweise aus den zeitgleichen Ablasspredigten Johann Tetzels wissen. Darf ein Christ lachen? Diese Frage hat manche Mönche im Mittelalter noch mit einem klaren Nein beantwortet. So zumindest erfahren wir als Romanleser in Umberto Ecos Mittelalter-Krimi Im Namen der Rose. Der blinde Bibliothekar Jorge von Burgos hält Lachen für absolut frevelhaft. Dabei lesen wir in der Bibel durchaus vom Lachen. Die bekannteste Stelle ist wohl die, als Abraham erfährt, dass seine alt gewordene Frau Sarah nun doch ein Kind bekommen soll. Und sie hört das hinter der Zeltwand, und da bleibt ihr nur noch laut aufzulachen. Wohl eher resigniert und sarkastisch als herzhaft fröhlich. Doch Gott zeigt Humor und Nachsicht. Wir kennen die Geschichte. Sarah wird tatsächlich schwanger und gebiert Isaak. Und das heißt, so können wir lesen, er lacht. Und gemeint ist wohl, Gott lacht. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Ja, Gott hat Humor. So können wir schon im Psalm 2 lesen, dass Gott darüber lacht, was die Völker und Könige so miteinander beraten. Und daraus wurde das Bonmot, wie bringt man Gott zum Lachen? Na, man erzählt ihm seine Pläne. Unsere Pläne, die eigenen. Hannah war lange Zeit überhaupt nicht zum Lachen zumute. Während Penina, die andere Frau ihres Ehemanns, ein Kind nach dem anderen bekommen hatte, blieb sie kinderlos. Für eine Frau damals eine schlichte Katastrophe. Ihr Wert maß sich tatsächlich an der Zahl der von ihr geborenen, vor allen Dingen im männlichen Nachkommen. Und Penina ließ es Hannah immer wieder spüren, dass sie in ihren Augen und in den Augen vieler anderer eine Versagerin war. Ihr Leib war verschlossen, kein Leben war aus ihr geboren. Das konnte doch nur bedeuten, dass mit ihr und Gott irgendwas nicht in Ordnung war. Hannah war verzweifelt und so flehte sie zu Gott und Gott hatte ihr Gebet erhört. Nach vielen, vielen Jahren nun doch noch ein Kind, einen Sohn, Samuel. Und das war nun kein müdes Lächeln, kein sarkastisches Lachen. Da brach vielmehr ein herzhaftes, ein befreites Auflachen aus ihr hervor. Mein Herz frohlockt in dem Herrn. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. So kann man auch übersetzen im Anfangsvers. Gott hatte ihre scheinbar so hoffnungslose und deprimierende Situation gewandelt. Wider alle menschlichen Erwartungen. Gott hatte ihren Schoß geöffnet, hatte ihren Leib fruchtbar gemacht, hatte in ihr Leben entstehen, hatte sie einen Sohn gebären lassen. Und so konnte sie nur noch jubeln und fröhlich sein. In dem Herrn. Gott hatte ihre Trauer in Lachen, in Freude verwandelt. Sie hatte sich wie tot gefühlt, doch nun hatte Gott sie zum Leben erweckt. Hatte Penina sich auch lange über sie lustig machen können, über sie lachen können. Jetzt konnte sie lachen, herzhaft und nicht gehässig, befreit und nicht gezwungen. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und er lacht eben nicht über jemanden, nicht auf Kosten eines anderen, sondern er lacht von Herzen, weil Gott ihn lachen lässt. Wie wird das wohl am ersten Ostermorgen gewesen sein? Wir spüren den Erzählungen der Evangelium das noch ab, dieses Stammeln und Staunen, diese Zweifel und zugleich das sehnsüchtige, ach, möge es doch wahr sein. Und ja, auch das innere Auflachen erlebt. Halleluja, er ist auferstanden, das Grab ist leer, wie kann es anders sein? Der Tod hat ihn nicht halten können, sondern er hat den Tod besiegt. Und so laufen die Frauen mit Furcht und großer Freude, so berichtet es der Evangelist Matthäus, zu den Jüngern, um es ihnen zu erzählen, was sie da erlebt haben. Da bricht die Freude in der Verzweiflung, in der tiefen Trauer, die so wie ein kaltes Eisen Band ihre Brust umspannte, da bricht die Freude herein und sprengt dieses Band und ein befreites Lachen bricht aus ihnen heraus. Doch die Jünger, sie halten das für Überspanntheit, Hysterie. Na, jetzt drehen die Frauen wohl völlig am Rad. Nein, das kann nicht sein. Und doch, gehen sie nach Galiläa. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Lachen der Frauen, das blieb scheinbar in ihren Ohren, so wie ein Tinnitus. Ein Funke ihrer Freude war doch auf sie übergesprungen, trotz all der Zweifel. Wieder den Augenschein, wieder alle Vernunft, gehen sie nach Galiläa. Und begegnen dort tatsächlich dem Auferstandenen. wer zuletzt lacht. Hanna Strack, eine Kollegin im Ruhestand, erzählt, dass sie im Bücherschrank ihrer Mutter ein kleines Heft fand, das noch mit Genehmigung der Militärregierung in München gedruckt war, also gleich nach dem Kriegsende 1945. Es trug den Titel »Und Gott lacht«. Es ist die Predigt von Willem Eike von Hertog, einem jüngeren holländischen Pfarrers, von der Gestapo verhaftet und nach Dachau verschleppt. Und am Abend des Ostermontags 1944 hielt er dort diese Predigt. Und Gott lacht im KZ in Dachau. Das Lachen Gottes in dem auferstandenen, lebendigen Herrn leuchtet über uns. Und aus den Tagebuchblättern des Häftlings Nummer 16921 wissen wir, welch großen Eindruck diese Osterpredigt auf die Zuhörer dort im KZ in Dachau machte. Gott lacht. Das ist der eigentliche Grund, der eigentliche Inhalt des Osterlachens. Gott lacht nämlich über den Tod. Er lacht nämlich über den Teufel. Gott lacht, weil sie beide ausgedient haben, weil sie verloren haben, weil Christus sie besiegt hat. Ihre Zeit ist abgelaufen. Das erzählt der Evangelist Matthäus auf seine ganz eigene Weise. Als Jesus am Kreuz starb, so können wir dort lesen, da öffneten sich die Gräber und viele Heilige erstanden auf von den Toten. Da, am Kreuz, in seinem Tod, da hat er eben nur scheinbar verloren. Die scheinbare Niederlage ist der verborgene Sieg. Und offenbar wird es für die, die glauben, offenbar eben in der Auferstehung der Heiligen dort. So erzählt Matthäus. Gott ist stärker als der Tod und der Teufel. Die Liebe ist stärker als der Tod und der Teufel. Das Leben ist stärker als der Tod und der Teufel. Und darum können wir an Ostern lachen. Und eben nicht nur an Ostern, sondern jeden Tag seit Ostern. Immer, immer wieder. Schon Esra sagte dem Volk, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Paulus schrieb an die Philipper, freut euch in dem Herrn alle Wege, alle Zeit, jederzeit. Das klingt so wie hier bei Hanna. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, hat der Schriftsteller Otto Julius Bierbaum, ich finde, trefflich formuliert. Denn der Tod ist ja noch immer höchst real. Das erleben wir hier im Haus nun sehr regelmäßig. Der holländische Pfarrer predigte im KZ angesichts des ihm und den anderen drohenden Todes. Und Hanna betete, der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke, obwohl auch zu ihrer Zeit Kriege mit Waffengewalt geführt wurden, immer noch die obsiegten, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Interessen durchzusetzen suchten. Das war so und das ist bis heute so. Und doch ist eben auch das wahr. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Oder wie die Mutter Jesu betete, als sie bei ihrer Cousine Elisabeth zu Besuch war. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Bleibt allein mal auf eure Lebenszeit zurück, wie viele Tyrannen in dieser Zeit schon vom Sockel gestürzt wurden. Welche Weltreiche haben denn länger Bestand als ein paar Jahrzehnte, nur wenige mehr als ein paar Jahrhunderte? Ja, immer wieder droht uns das Lachen im Hals stecken zu bleiben. Ehrlich, triumphale und vollmundige Reden über den Sieg über Tod und Teufel verbieten sich am Grab einer jungen Mutter oder eines jungen Vaters, der oder die am Krebs verstorben sind. Oder genauso an Gräbern von Kindern, die einem Verbrechen, einem Unfall oder auch dem plötzlichen Kindstod zum Opfer gefallen sind. Karfreitag ist in unserem Leben eben immer noch höchst real. Und auch heute noch bleibt Frauen der Wunsch nach einem Kind verwehrt, bei allem medizinischen Fortschritt. Doch gerade da kann uns vielleicht, ich meine ja, das Osterlachen helfen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Weil eben das alles ja zu den Rückzugsgefechten gehört, derer, die schon verloren haben. Weil Gott gerade dort aber eben auch mittendrin ist. Weil er doch seinen Sohn alles das hat erleiden lassen, was wir Menschen in unserem Leben erleiden können. Und weil seitdem gilt, dass der Tod nicht mehr sinnlos sein muss. Auch wenn wir ihn vielleicht nicht verstehen. Aber Gott steht dafür ein. Und das Kreuz ist das Symbol dafür. Das Symbol nicht des Todes, sondern letztlich des Lebens und des Sieges Christi. Der Christus, der Auferstandene, ist der Garant dafür, dass das Leben eben stärker ist als der Tod. Der Auferstandene Jesus Christus steht dafür ein. Die Liebe ist stärker als der Tod. Gott ist Liebe. Wer ihm vertraut, der wird, wie Hannah, wird wie die Jünger erleben, dass er hilft, Mut macht, ertragen und tragen hilft. Ja, dass er trägt, wenn wir selbst nicht mehr tragen können. Im Herrn können wir uns alle Wege zu aller Zeit freuen. Das Osterlachen hat seine Kinder. Auch heute in unseren Zeiten werden wieder Witze in den Gottesdiensten erzählt. Ein kleiner, netter Osterwitz ist mir gerade wieder jüngst eingefallen. Die Kinder werden nach Ostern in der Schule von ihrem Lehrer gefragt, wie es denn in der Kirche war an Ostern. Och, sagt Tim, das war ja sowas von langweilig. Diese Predigt hörte ja überhaupt nicht auf. Und Julius meldet sich, Herr Lehrer, diese Musik, dieses Orgelspiel. Und dann meldet sich ganz fröhlich Julia. Ich fand das toll. Vor allem, als die immer gesungen haben, Hallo Julia, Hallo Julia. Das Osterlachen hat seine Kinder. So finden wir auf manchen Grabsteinen, vor allem im 19. Jahrhundert, kauzige Sprüche, die den Besucher des Friedhofs schmunzeln lassen. Zwei Kostproben davon zum Schluss. Hier ruht Johannes Hesserer, ein schlechter Tenorist, und lacht, weil er ein besserer dort in dem Himmel ist. Und die zweite, kürzer und prägnanter, hier ruht Michael Wiesner, und zwar nur bis zum Tage der Auferstehung. Deshalb können wir Ostern lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Amen.